Vor wenigen Tagen wurde der zweite Teil der sogenannten Epstein-Akten veröffentlicht. Millionen von Seiten, tausende E-Mails und viele neue Fragen. Ging es bei Jeffrey Epstein um persönliche Abgründe einzelner Eliten oder um ein weit größeres Macht- und Einflussnetzwerk, das bis in Politik, Finanzwelt und internationale Kreise hineinreicht? Über dieses Thema spreche ich jetzt mit Jürgen Elsässer, dem Chefredakteur des Kompakt-Magazins. Einen schönen guten Tag, Herr Elsässer. Vor gut einer Woche wurde der zweite Teil der Epstein-Akten veröffentlicht. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie alle 3 Millionen Seiten gelesen haben, aber sicher einen beträchtlichen Teil davon. Gab es dabei einen Punkt, bei dem Sie sagen würden, das hat mich wirklich überrascht?
Also die Akten sind ja praktisch öffentlich und es gibt eine schöne Suchmaske vom amerikanischen Justizministerium, wo man auch nach Begriffen, nach Namen oder nach Zitaten googeln kann. Und das ist jetzt meine Hauptbeschäftigung sozusagen. Für mich war frappierend, wie sich Epstein in die Weltpolitik eingemischt hat. Also zum Beispiel in die Frage der Ukraine, wie man den Putsch 2014 ausnutzt für eigene Geschäftsinteressen. Oder auch die Euro-Rettung 2011, wo er dann mit dem jetzt zurückgetretenen Peter Mandel, wie heißt er nochmal? Mandelson, genau. Peter Mandelson die Sache abgedealt hat und wahrscheinlich über Vorabkenntnisse der Rettungsmaßnahmen auch eine Menge Gewinne eingestrichen hat. Oder der Punkt, wo sie diskutieren in ihren Kreisen, Putin zu stürzen und dann einen anderen Mann ranzubringen, der für westliche Interessen gefügiger ist. Also das zeigt die Verengung auf den Punkt Sexualstraftaten, ist eigentlich nur fürs Boulevard nützlich. Im Grunde geht es hier tatsächlich um ein Elitennetzwerk, das eine Schattenrealität aufgebaut hat. Nicht in erster Linie, um sich sexuell über Perversionen aufzugeilen, sondern in erster Linie, um Weltpolitik zu machen. Das ist tatsächlich das Gesicht des tiefen Staates, was wir da sehen.
Auffällig ist, dass viele dieser E-Mails auf den ersten Blick relativ belanglos wirken. Da wird etwa darüber geschrieben, wo man sich gerade aufhält. Es entsteht der Eindruck, dass die Bedeutung weniger im Inhalt liegt, als vielmehr darin, mit wie vielen Personen Epstein offenbar ständig in Kontakt stand. Hatten Sie diesen Eindruck auch?
Ja, absolut. Also das ist ein riesiges Netzwerk. Und die unterhalten sich natürlich in gewissem Sinne verschlüsselt mit bestimmten Codewörtern, aber allein schon das Ausmaß des Netzwerkes ist doch sehr erschreckend. Und manche Dinge werden ja auch explizit gesagt. Zum Beispiel Epstein in einer Mail schreibt, du weißt doch, ich bin der Repräsentant von Rothschild. Ha, also das sind ja Dinge, wenn wir die früher ausgesprochen hätten, dass Rothschild an so einem Netzwerk, was ja auch Sexualstraftaten en masse begangen hat, in irgendeiner Weise in Kontakt steht, dann hätten wir gleich Antisemitismusvorwürfe bekommen. Aber er schreibt es ja selbst.
Welche Rolle hatte Jeffrey Epstein Ihrer Einschätzung nach innerhalb dieses Netzwerks? War er dessen Kopf oder eher eine sehr hochrangige Marionette?
Naja, er muss ja auch von irgendjemand Aufträge bekommen haben. Er wird es ja nicht selbst ausgedacht haben. Er hat ja auch sein Anfangskapital in den 80er Jahren, das kommt ja nicht aus dem Nichts, das kommt damals von JP Morgan zum Beispiel und später sieht man dann die Spur von den Rothschilds. Also er ist ein hochrangiger Funktionär und begnadeter Kontakter in diesem Netzwerk. Aber er ist nicht der Letzte in diesem Netzwerk. Und irgendjemand muss ja auch den Befehl gegeben haben, ihn umzubringen. Weil davon gehe ich aus, dass es kein Selbstmord war.
Gehen Sie davon aus, rein aus Plausibilitätsgründen, oder ergibt sich diese Einschätzung aus konkreten Hinweisen in den Akten?
Es ergibt sich eigentlich nur aus der Tatsache, dass das Überwachungsvideo im Gefängnis ja pausenlos lief, den ganzen Tag, die ganzen Tage. Und ausgerechnet in den 2-3 Minuten, wo er sich umgebracht hat oder haben soll, da fehlt die Aufnahme. Angeblich wegen, was weiß ich, Zeitumstellung oder so. Das ist schon sehr verdächtig. Und wir haben ja in der hohen Politik schon viele Fälle von Selbstmorden, wo man dran zweifeln kann, also etwa Uwe Barschel.
Ein solches Netzwerk kann ja sehr unterschiedliche Funktionen haben. Einerseits könnte es primär kommerzielle Interessen verfolgen. Denkt man etwa an Verbindungen zu Rothschild oder JP Morgan, also großen finanzkapitalistischen Akteuren. Dazu würde passen, frühzeitig über Themen wie Eurokrise, Bankenrettung oder auch Impfstoffmärkte informiert zu sein. Andererseits könnte ein starker politischer Zweck im Vordergrund stehen. Einfluss auf Weltpolitik, Machtstrukturen oder Hegemonie. Was legt sich aus den Akten nahe? Gibt es eine klare Dominanz oder greift beides ineinander?
Naja, es greift einerseits ineinander und es ist auch eine gewisse Strategie erkennbar, weltweites Chaos zu stiften. Und aus diesem Chaos, was ja die Gegner des westlichen Imperiums schwächt, sozusagen Nutzen zu ziehen, in erster Linie, was die Macht angeht, in zweiter Linie natürlich auch, was Rohstoffe und Zugriffe auf Vermögenswerte in anderen Staaten angeht. Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich auch Israel, also die Frage Mossad, er als Mossad-Agent, er wird da belastet und er ist vor allem über die sogenannte Megagruppe belastet, also diese milliardenschweren Investoren, angeführt von Herrn Wexner, dem Chef von Victoria's Secret, aber auch Filmmogulen. Und diese Megagruppe, die hat er erwiesenermaßen für den Mossad gearbeitet. Und über die Megagruppe hat er dann in den 90er Jahren Geld bekommen oder Geld investiert. Also das israelische Interesse ist auch schon klar erkennbar, aber es ist jetzt nicht das alleinige Interesse, sondern wir haben auch die Finanzeliten, die ja jetzt nicht rein jüdisch sind, obwohl es da auch jüdische Hauptfiguren gibt.
Hat sich Ihr Bild von Donald Trump durch die Lektüre der Akten verändert? Er taucht dort ja immer wieder auf. Trump galt auch für Kompakt lange als Hoffnungsträger. Später kamen dann Ereignisse wie der Einmarsch in Venezuela oder zumindest die Entführung des venezolanischen Präsidenten hinzu. Haben die Akten Trump für Sie in ein anderes Licht gerückt?
Naja, ich habe mich von Trump ja schon verabschiedet im Sommer letzten Jahres, als er den Iran zum ersten Mal bombardiert hat. Wahrscheinlich wiederholt er es in Kürze nochmal. Und dann kam Venezuela oder die Drohung Grönland. Das geht ständig so weiter. Die Epstein-Sache zeigt jedenfalls zweierlei. Erstens, er ist direkt als Sexualstraftäter nicht belastet, sondern das prominenteste Opfer, die ja auch ein Buch geschrieben hat, die Veronika Giuffri, die entlastet ihn direkt. Die sagt, er war immer nett zu mir sozusagen. Aber die Frage ist, wenn er nicht direkt belastet ist, warum zögert er jetzt diese Herausgabe der Akten so lange raus? Punkt A. Und Punkt B, jetzt ist ja ein großer Schwung veröffentlicht, allerdings nicht alles, schätzungsweise die Hälfte. Warum setzt er jetzt nicht die Justiz in Marsch, um Leute zu verhaften, zumindest in U-Haft zu bringen oder aussagen zu lassen? Okay, die Clintons müssen jetzt aussagen, aber nicht vor dem Richter, sondern ich glaube vor dem Kongressausschuss. Also diese Zögerlichkeit oder diese Schonung der Täter, die man ja jetzt identifizieren kann auf Filmen, das wirft ein schlechtes Licht auf Trump und daraus entwickelt sich die These, dass er Leute schützen will, die im Epstein-Netz verankert waren und straffällig wurden. Er will sie schützen oder vielleicht er muss sie schützen, weil sie ihm auch drohen. Und in dem Zusammenhang gibt es auch einen Konnex zur Außenpolitik, zur Kriegspolitik, dass er in dieser Situation unter Druck der Kreise steht, auch Krieg zu führen. Und das sind die Kreise, die jedenfalls in Teilen auch bei diesen Sexualstraftaten beteiligt waren.
Wobei, das ist natürlich eine politische Theorie. Man könnte auch nüchtern sagen, Trump hat öffentlich angekündigt, Hillary Clinton oder Anthony Fauci verhaften zu lassen, hat dies aber nie umgesetzt. Warum sollte er also jetzt plötzlich handeln?
Ja, naja, aber er schwankt ja auf, dann haut er wieder auf den Putz und sagt, jetzt passiert was, und dann beschimpft er seine eigenen Anhänger, die endlich die Akten sehen wollen. Also es kommt hinzu, dass er eine erratische Persönlichkeit hat, die wohl auch zunehmend durch Demenzschübe destabilisiert wird. Aber genau so eine Figur ist ja dann auch sehr geeignet, damit Druck auf ihn ausgeübt werden kann, ja.
Sie sagten eingangs, die sexuellen Aspekte seien im Grunde eher ein Thema für den Boulevard. Andere sprechen hingegen von einem regelrechten Sexual- oder pädophilen Netzwerk. Vergleichbar mit Fällen, die es etwa in Großbritannien auf kleinerer Ebene bereits gab. Wie schätzen Sie diesen Punkt ein? Ging es hier um Personen mit entsprechenden Neigungen oder eher um Aufnahmerituale, wie man sie aus mafiösen Strukturen kennt, um Abhängigkeiten zu schaffen, Polizeispitzel fernzuhalten und sicherzustellen, dass niemand das Netzwerk verlassen kann, weil belastendes Material existiert?
Genau, es ist im Kern ein Erpressernetzwerk. Natürlich sind darin auch Personen mit furchtbaren Neigungen. Zum Beispiel Prinz Andrew ist sozusagen ein normaler Perversling, in Anführungszeichen. Aber ganz schlimm soll sich ja der Ehud Barak verhalten haben, der israelische Premier, Anfang der Nullerjahre. Da gibt's ja die Aussage von Frau Tschufri, dass er, ja, dass sie hinterher praktisch am ganzen Körper geblutet hat, nachdem er mit ihr fertig war. Also da gibt's diese wirklich üblen Figuren, die vor Blut nicht zurückschrecken. Aber in aller Regel ist es ein Erpressernetzwerk und keine XXL-Form von dem Sadomaso-Club.
Warum steht ausgerechnet dieser Aspekt, also der Boulevardteil der Geschichte, nun so stark im Vordergrund der Berichterstattung? Ist es schlicht die Sensationsgier der Medien, weil sich das besser verkauft als geopolitische Strategien? Oder sehen Sie darin auch ein gezieltes Ablenkungsmanöver?
Ja, absolut. Natürlich werden jetzt eine Menge Ablenkungsmanöver gemacht. Das eine ist, nur die Boulevardthemen zu behandeln, Mette-Marit und so, die natürlich drinsteckt, ganz klar. Bei uns liest man über Mette-Marit in der Bildzeitung, über Mandelson, den britischen Minister, liest man allenfalls auf den hinteren Seiten. Ja, und wir haben ja noch eine weitere Ablenkungsstrategie, nämlich das beliebte Spiel Putin war's. Das wird ja auch sehr hochgereist. Die riesige Gefahr ist, dass der Berg, der da jetzt an Akten zum Vorschein kommt und die monströsen Verbrechen, dass die in Zusammenhang mit der mangelnden Strafverfolgung in der Öffentlichkeit so eine Art Gewöhnungseffekt, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt und die Leute einfach den Kopf schütteln und sagen, ja, so war's immer, so wird's immer sein, wir können nichts machen und wir sind halt die Mächtigen und so weiter und so weiter. Ich fand übrigens noch sehr interessant, weil wir vorhin über das große Netzwerk gesprochen haben, dass da eben Demokraten und Republikaner oder sogenannte Linke und sogenannte Rechte gleichermaßen vertreten sind. Das heißt, was eigentlich schon immer meine These war, der tiefe Staat folgt nicht dieser Links-Rechts-Spaltung, sondern die Links-Rechts-Spaltung wird inszeniert sozusagen fürs gemeine Volk, damit die sich die Köpfe einschlagen, aber der tiefe Staat kooperiert mit beiden Seiten und auf beiden Seiten gibt es eben Leute, die gerne bereit sind zu kooperieren mit so einem Epstein.
Sie haben auch Wladimir Putin erwähnt. Auffällig ist allerdings, dass das Narrativ Putin war es bislang noch nicht besonders stark ausgeprägt ist. In den hiesigen Medien taucht es zumindest noch nicht als zentrales Argument auf. Wie bewerten Sie das?
Na ja, gut, es gibt ja auch de facto da nichts zu enthüllen, ja. Also das ist ja alles eine Sache, die aus zweiter Hand in die Welt gesetzt wurde und nicht aus den Akten kommt, ja. Ich meine, das ist sozusagen der Standard, das Standardritual in der westlichen Propaganda. Wenn irgendwas schief läuft, dann war es Putin, und die Standardkarte wird jetzt hier auch versucht, aber die Karte kann nicht ausgereizt werden, weil es da einfach praktisch nichts gibt.
Heißt das, um den Gedanken weiterzuspinnen, dass russische oder chinesische Oligarchen möglicherweise